Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Wissenschaft DRS 2, die Sendung für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon begrüßt Sie Odette Frey. Impfungen sind oft das Thema, wenn in der Medizin ein Grabenkrieg geführt wird. Die einen sind aus Prinzip dafür, die anderen aus Prinzip dagegen. Und irgendwo in der Mitte, da wäre vermutlich oft der vernünftigste Standpunkt. Mehr Vernunft und weniger blinde Begeisterung fordern nun einige Mediziner beim ersten Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs. Ein Impfstoff, der die Krankenkassen viel Geld kostet.
Wir gehen davon aus, dass der Impfstoff rund 500 Schweizer Franken kosten wird, plus Vertriebskosten, was Gesamtkosten pro geimpften Jahrgang von rund 20 Millionen Schweizer Franken ergibt.
Dann wenden wir uns seltsamen Geräuschen zu. Keine Quietschente, sondern ein genmutierter Zebrafink zwitschert hier. Mit seiner Hilfe wollen Forscher verstehen, wie Vögel singen und Menschen sprechen lernen. Und um Gesang und Musik geht es auch im zweiten Teil der Sendung. Love is a burning thing. Tauben Menschen Musikgenuss zu ermöglichen, daran arbeiten Wissenschaftler, die Hörprothesen entwickeln. Doch bis der Ring of Fire auch für Taube so klingt, wie wir ihn eben gehört haben, ist noch viel zu tun. Doch zuerst zur neuesten Impfdebatte. Jede Frau muss ihn regelmäßig machen, den Pap-Abstrich beim Frauenarzt. So sollen wuchernde Zellen rechtzeitig erkannt und Gebärmutterhalskrebs verhindert werden. Für junge Mädchen gibt es nun noch eine weitere Möglichkeit, sich vor dem Krebs zu schützen. Eine Impfung. Das ist möglich, weil Gebärmutterhalskrebs eigentlich eine Infektionskrankheit ist. Der Krebs wird nämlich durch Viren verursacht, sogenannte humane Papillomaviren. Die Impfung wird seit Januar von den Krankenkassen bezahlt, vorausgesetzt, sie wird im Rahmen von kantonalen Impfprogrammen verabreicht. Das Ziel dieser Programme ist es, 80% aller Mädchen in der Schweiz zwischen 11 und 14 Jahren zu impfen. Doch die breit angelegten Impfprogramme sind in der Fachwelt umstritten. Franziska Meister.
Die Impfung gegen humane Papillomaviren wird als Durchbruch in der Krebsforschung gefeiert. Zum ersten Mal ist es möglich, sich gegen Krebs impfen zu lassen. Bereits haben die USA, Kanada und mehrere Länder Europas Impfprogramme gestartet, nun also auch die Schweiz. Das verursacht zunächst einmal enorme Kosten. Peter Indra, Vizedirektor BAG.
Wir gehen davon aus, dass der Impfstoff rund 500 Schweizer Franken kosten wird, plus Vertriebskosten, was Gesamtkosten pro geimpften Jahrgang von rund 20 Millionen Schweizer Franken ergibt.
Damit ist die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs die teuerste Maßnahme, die in den letzten 10 Jahren neu in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen wurde. Gute Medizin darf kosten. Doch wie gut ist die Impfung tatsächlich? In der Fachwelt gibt es dazu geteilte Meinungen. Für die Befürworter ist der Nutzen hinreichend belegt. Robert Steffen, Impfexperte der Universität Zürich.
Es hat sich gezeigt, dass diese neue Impfung gegen die humanen Papillomaviren vorzüglich wirksam ist bei Mädchen, die noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Es hat sich auch gezeigt, dass diese Impfung sehr gut verträglich ist.
Auch der Krebsspezialist Alfred Sipelius vom Universitätsspital Zürich setzt große Hoffnung in den neuen Impfstoff gegen das Zervixkarzinom, also den Gebärmutterhalskrebs.
Es wird zu einer Senkung der schweren Schleimhautveränderungen und der Zervixkarzinome kommen, und zwar deutlichst 60-80%. Und ich denke, wenn wir ursächlich gegen eine Erkrankung vorgehen können, sollten wir diese Chance ergreifen.
Es gibt aber auch immer mehr kritische Stimmen, die zu einem vorsichtigeren Vorgehen mahnen. Große Impfprogramme seien verfrüht, sagt etwa Karen McCune, Gynäkologin und Spezialistin für Gebärmutterhalskrebs an der University of California in San Francisco. Für sie gibt es momentan noch zu viele Unbekannte in den Daten zum Impfstoff. Etwa, ob andere Typen des Papillomavirus, vor denen die Impfung nicht schützt, bei den geimpften Frauen häufiger werden könnten und die Frauen dann trotz Impfung an Krebs erkranken.
We raised the question about the problem, really, that maybe the non-vaccine types would become more prevalent because of some preliminary data that was released to the FDA by Merck.
Wir werfen die Frage auf, ob es nicht ein Problem geben könnte mit diesen Viren, vor denen die Impfung nicht schützt. Die Firma Merck hat schon vor einigen Jahren bei der US-Arzneimittelbehörde Daten eingereicht, die tatsächlich auf ein solches Problem hindeuten. Wir fordern nun noch mehr Daten dazu, denn die Frage kann beantwortet werden, spätestens mit den Resultaten der Phase-3-Studien.
Mit den Schlussresultaten aus den klinischen Studien ist laut McKeown aber nicht vor Mitte 2008 zu rechnen. Unklar ist zudem, wie lange die Impfung tatsächlich vor einer Krebserkrankung schützen kann. Die Hersteller des Impfstoffs garantieren seine Schutzwirkung vorerst nur für die Dauer von 5 Jahren. Das ist zu wenig, findet McKeown.
Zu empfehlen, dass alle 11- und 12-Jährigen geimpft werden, ohne dass man weiß, ob die Impfung sie noch schützen wird, wenn sie sexuell aktiv werden, scheint mir voreilig zu sein.
Robert Steffen hat als Vizepräsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen im Sommer 2007 empfohlen, genau diese Altersgruppe zu impfen. Doch auch für ihn ist die Frage nach der Schutzdauer noch nicht abschließend beantwortet.
Wir müssen berücksichtigen, dass diese Impfung relativ neu ist. Ein ungeklärter Punkt ist vorläufig, wie lange denn diese Schutzwirkung wirklich anhalten wird. Es gibt Indizien, dass dies über sehr viele Jahre sein wird. Allerdings sind dazu noch weitere Studien absolut notwendig.
Noch gibt es also einige offene Fragen beim Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs. Klarheit herrscht hingegen über die bereits bestehende Maßnahme zur Früherkennung dieser Krebserkrankung, die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin. Alfred Zipelius.
Die Vorsorgeuntersuchung ist ein ganz wichtiges Instrumentarium, um bösartige Veränderungen frühzeitig zu entdecken. Und diese Vorsorgeuntersuchungen haben ganz effektiv in der Schweiz dazu geführt, dass der Gebärmutterhalskrebs in den letzten Jahrzehnten deutlich gesenkt wurde.
Und dies, obwohl sich weniger als die Hälfte aller Frauen in der Schweiz regelmäßig untersuchen lässt. Das ist auch in Österreich so. Unser Nachbarland will dies nun ändern und versucht, die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen zu optimieren. Die Impfung hingegen wird, anders als in der Schweiz, nicht in das österreichische Impfprogramm aufgenommen. Das gab die Gesundheitsministerin Andrea Kodolsky Ende Januar bekannt. Dazu die Expertin aus Amerika, Karen McKeown.
I think that's a very commendable public health policy in any country.
Dieser gesundheitspolitische Entscheid ist lobenswert und würde auch in anderen Ländern Sinn machen. Denn wir wissen aus 50 Jahren Erfahrung, dass die Vorsorge bei Gebärmutterhalskrebs wirkt.
Für die betroffenen Eltern, die sich nun fragen, ob es besser ist, ihre Tochter impfen zu lassen oder nicht, weiß auch McKeown keine abschließende Antwort.
Ich sage ihnen, dass ich über Nutzen und Risiken der Impfung noch nicht richtig Auskunft geben kann und dass sie mit dem Entscheid noch warten sollen, bis die definitiven Daten der Studien bekannt sind.
Vielleicht würde das auch der Schweiz gut tun. Eine Denkpause einlegen und warten, bis die Schlussresultate aus den Impfstudien vorliegen.
Teure Impfung mit unklarem Nutzen, Franziska Meister berichtete. Mitzuerleben, wie Kinder sprechen lernen, ist für Eltern etwas vom Faszinierendsten, für Forscher auch. Sie untersuchen seit neuestem die Gene, die uns Menschen das Sprechenlernen überhaupt erst ermöglichen. Ihr liebstes Untersuchungsobjekt ist allerdings ein Vogel, ein Singvogel. Das macht Sinn, denn Vögel lernen ihren Gesang ganz ähnlich wie Kinder ihre ersten Worte. Veronika Brese weiß mehr darüber.
Das Hausschwein grunzt, die Katze miaut und der Hund bellt. Diese Tiere geben ihre Laute von Geburt an von sich. Sie müssen das nicht extra lernen. Anders singen Vögel wie der Zebrafink. Ihm ist sein Gesang nicht in die Wiege gelegt. Genauso wie wir Menschen muss er erst mühsam lernen, Laute von sich zu geben. Immerhin lernt er schnell. Bereits nach 70 Tagen Übung macht ein kleiner Zebrafink seinen Papa gut nach. Zuerst eine Aufnahme des Vaters. Jetzt der Sohn. Die Tonhöhe ist bei beiden gleich. Auch singen sie in etwa gleich viele Silben hintereinander. Der Schüler ahmt seinen Lehrer also präzise nach und wird ein guter Sänger werden. Anders ist das bei Zebrafinken, denen durch einen kleinen Eingriff ein bestimmtes Gen ausgeschaltet wurde. Ihnen gelingt die Imitation schlechter. Zuerst der Vater. Jetzt der Sohn mit ausgeschaltetem Gen. Die Gesänge hören sich so unterschiedlich an, weil weder Tonhöhe noch Silbenzahl übereinstimmen. Der Sohn mit defektem Gen kann seinen Vater, also seinen Tutor, nur schlecht nachmachen. Die verschiedenen akustischen Parameter ließen sich mit Hilfe von Computeranalysen genau messen, sagt Constanze Scharf, Verhaltensbiologin an der Freien Universität Berlin.
Zum Beispiel die Tonhöhe oder wie chaotisch ein Gesangelement ist oder wie stark es sich verändert von einer Millisekunde zur nächsten. Und man kann auch zählen, wie viele Gesangselemente sind im Tutorgesang drin und wie viele sind beim Sohn dann. Und sehr, sehr exakte Vergleiche machen, so dass man sagen kann, von 7 Silben waren jetzt nur 4 kopiert. Und nicht nur sind es weniger, die imitiert worden sind, sondern die sind auch schlechter imitiert. Die Imitation ist nicht so präzise, wie es ein normaler Vogel schafft.
Bei einem gesunden Singvogel ist das Gen mit Namen FOXP2 intakt. Deshalb vermuten die Forscher, dass dieses Gen für den präzisen Gesang ganz wichtig ist. Sie möchten aber nicht nur wissen, wie Singvögel singen lernen. Vielmehr interessiert sie der Spracherwerb beim Menschen. Auch wir besitzen dieses Gen, das unterhalb der Großhirnrinde aktiv ist. Ist es defekt, leiden Menschen an Sprachstörungen.
Jedes Mal, wenn ein FOXP2-Patient zum Beispiel und sagt, dann klingt das verschieden. Und. So variabel. Und das ist bei den Vögeln auch so. Die haben auch diese Variabilität in der Aussprache sozusagen des Singens zusätzlich zu dem Imitationsproblem und der Ungenauigkeit beim Imitieren.
2001 entdeckte man das Gen FOXP2 bei Mitgliedern einer Familie mit auffälligen Sprachstörungen. Das Gen war bei diesen Menschen stark verändert, also mutiert. Sie konnten sich kaum artikulieren. Dagegen lernen Gesunde, alle Laute genau nachzuahmen. Und zwar als Babys und Kleinkinder. In diesem Alter sind sie noch in der Lage, alles zu hören. Also Nasalklänge des Französischen, genauso wie die unterschiedlichen Tonhöhen im Chinesischen. Erst im Alter von 5 bis 6 Jahren lässt diese Fähigkeit allmählich nach.
Die Japaner hören dann LR nicht mehr so gut. Und wir hören vielleicht nicht mehr so gut Unterscheidungen zwischen dem Französischen E, Ö und Ö.
Mit der Zeit schwindet also unsere Hör- und Imitationsfähigkeit. Das wissen wir allerdings nur aus Beobachtungen.
Aber was im Kopf passiert, das ist so gut wie überhaupt nicht bekannt bei Menschen, weil man natürlich nicht Babys schon gerne in so bildgebende Verfahren einspeist, also die Magnetresonanzröhren oder PET-Scanner. Es gibt natürlich keinen Grund, ein normales Baby da rein zu tun beim Sprechen lernen.
Deshalb weichen die Forscher auf Singvögel aus, weil sie in etwa so singen, wie wir sprechen lernen. Zebrafinken haben besondere Vorteile. Sie singen immer ähnlich und die kleinen Abweichungen lassen sich gut auszählen. Viele Experimente mit Zebrafinken belegen mittlerweile, dass sich das Gen FOXP2 auf Lautäußerungen auswirkt. Aber wie es genau funktioniert, wissen die Forscher noch nicht. So könnte das Gen lediglich motorische Fähigkeiten steuern, beispielsweise die Feinkontrolle der Mund- und Zungenmuskeln. Oder aber FOXP2 wirkt direkt aufs Lernen ein, beeinflusst also höhere geistige Fähigkeiten. Dieses Rätsel wollen die Wissenschaftler bei weiteren Versuchsreihen lüften.
Singvögel im Dienste der Sprachforschung, ein Beitrag von Veronika Brese. Und nun zu weiteren Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft und Technik. Die ETH Zürich muss wachsen, das sagte ihr Präsident Ralf Eichler gegenüber der NZZ. Konkret heißt das 80 neue Professoren in den nächsten 15 Jahren. Ausgebaut werden sollen zukunftsgerichtete Fächer wie Energietechnik, Medizinaltechnik, Systembiologie und Risikoforschung, heißt es auf Nachfrage von Wissenschaft DS2. Bezahlen soll es zu einem guten Teil die Industrie sowie private Stiftungen. Nur wenn sie wachse, könne die Zürcher ETH im internationalen Wettbewerb mit Größen wie dem US-amerikanischen MIT weiter mithalten, heißt es. Von der wachsenden ETH zur ausgewachsenen Riesenkröte. Belzebufo, auf Deutsch Teufelskröte, tauften Forscher ein 4 Kilogramm schweres Amphib, dessen Überreste sie auf der Insel Madagaskar entdeckten. Die Teufelskröte lebte vor rund 70 Millionen Jahren, war so groß wie ein Medizinball und machte vermutlich gar Jagd auf kleine Dinosaurier. Der Fund deutet darauf hin, dass zwischen Madagaskar und Südamerika länger als bisher gedacht eine Landverbindung bestand, schreiben die Forscher im Fachblatt PNAS. Die nächsten Verwandten des Krötenmonsters stammen nämlich aus Südamerika. Gummi, der sich selbst repariert. Davon berichten Pariser Chemiker in der Fachzeitschrift Nature. Das neuartige Material wächst an kaputten Stellen von alleine wieder zusammen, ähnlich wie unsere Haut. Im Sinn haben die Forscher Praktisches. Man könne vielleicht aus solchem Material, der einst etwa besonders widerstandsfähige Schuhsohlen oder Küchenhandschuhe herstellen, sagen sie, oder auch komplett neue Produkte schaffen, etwa Handtaschen, die man bei Bedarf einfach aufreißt, statt sie mit einem Reißverschluss zu öffnen. Das ist Wissenschaft DRS2, Ihr Fenster in die Welt der Forschung. Gegen 75.000 Menschen weltweit tragen eine Innenohrprothese, ein sogenanntes Cochlea-Implantat. Das künstliche Innenohr erlaubt es vielen tauben Menschen, nach sehr viel Training, Sprache wieder zu verstehen. Die technischen Fortschritte, die über die letzten 30 Jahre bei diesen Hörprothesen gemacht wurden, sind enorm. Und trotzdem bleiben die Prothesenträger aus einer ganzen Tonwelt ausgesperrt, nämlich aus der Musik. Sie klingt für die Betroffenen schlicht wie Lärm. An einer Konferenz in Zürich haben sich kürzlich Spezialisten aus der ganzen Welt getroffen, um nach Lösungen zu suchen. Christian Heuss hat ihnen dabei zugehört.
Wenn Johnny Cash seinen Ring of Fire besingt, dann wippen auch schon mal unsere Hüften mit. Rhythmus, Melodie und Stimme beschwingen. A fiery ring. Alles beginnt im Ohr. Schallwellen breiten sich in unserem Innenohr, der Cochlea, fort. Entlang dem schneckenförmigen Hörorgan regen die Schallwellen feinste Härchen an, die einen elektrischen Reiz auslösen. Diese Reize leitet der Hörnerv ans Gehirn weiter. Musik und Sprachempfinden entstehen. Doch durch Infektionskrankheiten oder durch angeborene Taubheit kann dieser Hörvorgang gestört sein. Zum Beispiel, weil im Innenohr keine funktionierenden Haarzellen mehr vorhanden sind. Sogenannte Cochlea-Implantate versprechen hier Abhilfe.
Ein Cochlea-Implantat ist eine elektrische Hörhilfe, die das ausgefallene Innenohr technisch ersetzen soll.
Doch was für Sprache heute funktioniert, ist für Musik noch immer ungeeignet. Anstatt beschwingter Musik empfinden Implantateträger Lärm. Der Grund liegt in der Konstruktion solcher Implantate, die auf Sprachverständnis optimiert sind. Ein Cochlea-Implantat, so Joachim Müller-Deile von der Universitätsklinik in Kiel, besteht aus einem Mikrofon und einem Hörprozessor. Diese beiden Teile werden hinter dem Ohr außerhalb des Schädels befestigt. Als drittes Element wird eine Elektrode direkt ins Innenohr implantiert. Das Mikrofon zeichnet die Umgebungsgeräusche wie eben Sprache oder Musik auf. Der Hörprozessor wandelt dann diese Tonsignale in ein elektrisches Muster um und mit diesem Muster reizt die implantierte Elektrode direkt den Hörnerv.
Das Schöne an unserem Ohr ist, dass es da so eine Ortsaufteilung gibt. Die hohen Frequenzen werden an einem bestimmten Ort abgebildet und die tiefen an einem anderen.
Der Hörprozessor zerlegt die Töne in einzelne Frequenzen und reizt den Hörnerv an der entsprechenden Stelle. Moderne Implantate reizen an bis zu 24 verschiedenen Stellen den Hörnerv. Damit, so Wolfgang Döring von der Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Aachen, gelingt es dem Patienten, ein recht gutes Sprachverständnis zu verschaffen, auch bei vollständiger Ertaubung.
Wenn jemand in der Kindheit normal gehört hat und sprechen gelernt hat und dann ertaubt, dann hat er eine sehr gute Chance, mit dem Cochlea-Implant hinterher auch wieder Sprache zu verstehen und einigermaßen gut zu hören.
Aber auch taubgeborenen Kleinkindern kann mit einem Implantat geholfen werden. Je früher das taube Kind eine solche Hörhilfe erhält, desto besser kann sich das Gehirn an diese neuen Reize anpassen und mit diesem künstlichen Ohr hören lernen.
Und diese Fähigkeit des Gehirns, sich daran anzupassen, nimmt mit zunehmendem Alter ab und ist eigentlich mit Beginn der Pubertät abgeschlossen. Das heißt also, Erwachsene, die über die Pubertät hinaus sind, also junge Erwachsene, die gehörlos sind, haben eigentlich keine Chance, mit dem Cochlea-Implantat Sprache verstehen oder sprechen zu lernen.
Die Sprachverständlichkeit stand in den letzten 30 Entwicklungsjahren im Vordergrund. Zu Beginn war das Implantat gar nur als Ergänzung zum Lippenlesen gedacht. Doch heutige Implantate erlauben eben eine recht gute Sprachverständlichkeit. Sprache in lauter Umgebung, aber noch viel mehr Musik sind noch immer kein Genuss. Der Grund liegt zum einen in der Konstruktionsweise der Hörhilfen. Der Frequenzgang ist sehr eingeschränkt und die für die Klangfarbe eines Instruments oder auch einer Stimme wichtigen Obertöne fehlen.
Bei CI-Trägern fehlen die ganzen Bässe, die tiefen Töne. Das Hören fängt dort meistens erst so bei 150 bis 200 Hertz an. Alles, was da drunter liegt, wird gar nicht übertragen. Das hat keinen Einfluss auf die Kommunikation, also auf das Verstehen von Sprache. Im Gegenteil, da kann er sogar hilfreich sein. Aber bei Musik fehlt der volle, satte Klang.
Zu diesem vollen, satten Klang gehören all die akustischen Vorgänge, die im Innenohr normalerweise stattfinden. Reflexionen der Schallwellen oder kleinste Schallverzögerungen. Beim Cochlea-Implantat findet die ganze Prozessierung digital und außerhalb unseres Ohrs statt und diese digitalisierte Information wird dann direkt auf den Hörnerv übertragen. Und da liegt, so Joachim Müller-Deile, das Hauptproblem.
Das Problem ist das Interface auf den Nerven, die Übertragung von diesem technischen System auf das biologische System.
An dieser Übertragung zwischen Maschine und Mensch wird intensiv geforscht. Die Anzahl der Übertragungskanäle erhöht, aber auch die elektronische Prozessierung ständig verändert und verbessert. Und dann versuchen die Forscher auch ganz neuartige Hörhilfen zu bauen, die sich mehr an den akustischen Eigenschaften des Innenohrs orientieren. Obwohl viele Cochlea-Implantateträger über ihre Musikempfindungen klagen, gibt es auch andere Beispiele, sagt Joachim Müller-Deile.
Es gibt Patienten mit einem Cochlea-Implant, wo mindestens ich nicht verstehe, wieso können die Musik so gut empfinden. Die gehen gerne in Konzerte, auch in komplexe Konzerte, wo nach meiner Überzeugung eigentlich die Information zu denen gar nicht übertragen werden kann. Trotzdem gehen die dahin und erzählen, sie finden das prima.
Die technische Entwicklung von Cochlea-Implantaten geht ständig weiter. Doch musikalisch und klanglich komplexe Konzerte werden auch in Zukunft eine Knacknuss bleiben.
Musikgenuss für Taube und der schwierige Weg dahin. Ein Beitrag von Christian Heuss. Damit sind wir am Schluss von Wissenschaft DS2. Redaktion und Moderation dieser Sendung Odette Frey. Sie hören wieder von uns, zum Beispiel am nächsten Samstag, wie immer kurz nach 12:30 auf DS2. Die heutige Ausgabe können Sie auch nachhören in den Wiederholungen auf DS4 News übers Wochenende oder auf dem Internet unter www.wissenschaft.ds2.ch.